Ja, eigentlich würde ich viel lieber zuhören. Und fühle mich eigentlich auch ja, ähnlich wie der Alex das heute Morgen gesagt hat. Aber es ist so, dass Gott auch mir ein Wort aufs Herz gelegt hat, das mich schon einige Zeit lang begleitet. Und ja, so Gott Gnade schenkt, will ich das gerne hier auch mitteilen. Wir haben schon viel gehört, wir haben viel. Entschuldigt, gerade ein Problem hier mit der Technik. So. Aber jetzt. Ich fand die Nachmittagsstunde interessant und ja, verschiedene Gedanken wurden ja ausgetauscht und auch kontroverse Gedanken, kann man sagen, die man von verschiedenen Seiten sicherlich betrachten kann und verschiedene Meinungen darüber haben kann. Und ich habe so gedacht, es gibt eigentlich so viele verschiedene Ansätze, ja, auch und Theorien in der Welt, wie eine Ehe und Familie aussehen soll. Und wir haben ja zum Motto dieser Tage so diesen Satz: Ehe und Familie nach Gottes Plan. Das heißt also eine biblisch orientierte Ausrichtung in der Ehe und in der Familie. Und deswegen wollen wir uns auch auf die Bibel berufen und begründen. Ich habe so ein Beispiel mal gehört, weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gehört, aus dem Finanzwesen. Und zwar ist es so, dass die Bankangestellten oft geschult werden, das Falschgeld zu erkennen. Ja? Und gerade so bei der Umstellung von D-Mark auf Euro war das auch so ein großer Punkt, weil man Angst hatte vor dem Falschgeld, das dann im Umlauf ist. Und die Frage ist, wie werden sie da geschult? Wie wird das gemacht? Wird denen das ganze Falschgeld vorgelegt, was es geben könnte? Natürlich nicht, sondern die Mitarbeiter werden aufs Penibelste geschult, den richtigen 50er zu kennen. Ja, aufs Penibelste. Wie er sich anfühlt, wie er schimmert, wie, ja, wie er gestaltet ist und so weiter. Das wird quasi schon gedrillt. Den richtigen 50er müssen Sie kennen. Und damit können Sie auch unterscheiden, was Falschgeld ist. Und ich glaube, genau dieser Ansatz ist so wichtig, so richtig auch für unser Leben, auch bei der Ehe und Familie, dass wir lernen aus Gottes Wort, dass wir studieren, was sagt uns Gottes Wort zu Ehe und Familie? Was sind die Prinzipien des Wortes Gottes, ja? Und dass wir das kennen und dann unterscheiden können. Mir liegt schon länger ein Gedanke auf dem Herzen. Und zwar habe ich das Thema dann auch so benannt, eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Diese Beziehung zu unseren Kindern. Was ist eine Beziehung? Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist eine Beziehung? Eine Beziehung ist ja eine Verbindung zu jemandem, ein innerer Zusammenhang sozusagen, ein wechselseitiges Verhältnis von Menschen untereinander. Und wir wissen, es gibt auch verschiedene Beziehungen, ja, Man kann nicht nur unter Menschen Beziehungen haben, sondern es kann Beziehungen zwischen Mensch und Tieren zum Beispiel geben. Ja? Oder Beziehung zu einer bestimmten Sache. Manche Menschen haben eine hervorragende Beziehung zum Beispiel zu ihrem Auto oder zu ihrem Smartphone oder dergleichen. Also es ist eine Beziehung, die pflegt und hegt man, die ist dann sehr ausgeprägt. Aber in christlichen Kreisen sprechen wir ja eigentlich von Beziehungen, von zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander und von der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und ich habe mich so gefragt, was sagt denn eigentlich die Bibel über Beziehungen? Ich habe die Konkordanz natürlich aufgemacht in meiner App und das Wort Beziehung eingegeben in der Lutherbibel. Kein Ergebnis. Gibt's nicht. Das macht aber nichts, das wissen wir, weil die Bibel natürlich trotzdem sehr viel über Beziehungen spricht. Die Bibel spricht über Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Beziehung von uns zur Gemeinde zum Beispiel, die Beziehung der Menschen in der Gemeinde untereinander, die Beziehung auch der Eltern zu den Kindern und natürlich auch die Beziehung zwischen Eheleuten. All diese Beziehungen sind in Gottes Wort erwähnt und erläutert. Interessant ist auch, ich habe die Tage so beobachtet, diese zwei Tage. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Bis jetzt ist in jedem Seminar etwas von Adam und Eva erwähnt worden. Schon interessant, nicht? Warum ist... Bitte? Da führt kein Weg dran vorbei und deswegen erwähne ich es auch wieder. Es ist aber tatsächlich so, man geht auf Adam und Eva zurück, weil da der Ursprung des Ganzen und Gottes Grundgedanken sind. Ja? Und wir finden schon im Garten Eden mindestens zwei Beziehungsarten. Ja? Zum einen die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir lesen, Gott kam abends in den Garten, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Er hatte eine väterliche Beziehung zu ihnen. Er war tatsächlich ihr Schöpfer, ihr Vater und er kam, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ja, er hat für sie sozusagen väterlich gesorgt, er hat sie väterlich geliebt, er hat ihnen gewisse Anweisungen gegeben, was sie zu tun haben, was sie auch nicht zu tun haben. Das war so eine väterliche Beziehung. Und dann, wenn wir weiter die Bibel betrachten, sehen wir auch, wie Jesus die Beziehung erklärt zwischen Gott, dem Vater, Jesus und den Nachfolgern Jesu. Ja? In Johannes Kapitel 15 erklärt es Jesus sehr, sehr treffend. Er sagt, Gott ist der Weingärtner und ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So ist die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, Jesus und seinen Nachfolgern. Also der Vater kümmert sich um seinen Weingarten wie ein guter Weingärtner. Und die Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern ist so eng, so tief, wie die Beziehung eines Weinstocks zu einer Rebe. Also unzertrennlich verbunden. Das ist Beziehung. Und die zweite Beziehungsart, die wir natürlich im Garten Eden finden, ist die Beziehung der Eheleute zwischen Adam und Eva. Wir haben viel davon gehört. Ja. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Paulus sagt weiter an die Epheser, haben wir auch schon alles betrachtet, wie die Beziehung zwischen den Eheleuten aussieht. Und auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wird in der Bibel thematisiert, und zwar in dem immer noch gleichen Epheserbrief, zu dem wir auch immer wieder kommen die Tage. Aber hier möchte ich das 6. Kapitel aufschlagen und hier die ersten 4 Verse mal lesen. Epheser Kapitel 6 ab Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Hier sagt Paulus, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, ehre Vater und Mutter, und die Eltern, zieht sie auf. Er zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, in den Wegen Gottes, ja. Er zieht sie auf darin. Also die Bibel gibt uns hier einen klaren Auftrag. Wir sollen die Kinder aufziehen, erziehen, aber in der richtigen Beziehung zu ihnen. Und Gott hat in uns Menschen eigentlich eine Sehnsucht, einen Wunsch, ein Verlangen hineingelegt nach gesunden Beziehungen. Das ist einfach so. Wir sind als Menschen dazu geschaffen, Beziehungen zu haben, Beziehungen untereinander und Beziehungen im Allgemeinen. Ich glaube, jemand hat es mal so dargestellt, diese Beziehungen kann man in drei Kategorien aufstellen, und zwar die Beziehung zwischen Menschen, die Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zu sich selbst. Sprich, Stichwort Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Ja, das sind alles so Beziehungen. Und Gott hat uns, wie gesagt, diese Sehnsucht danach hineingelegt, nach gesunden Beziehungen. Und wenn das fehlt, wenn diese gesunden Beziehungen fehlen oder gar nicht vorhanden sind, dann entsteht ein Vakuum in unserem Herzen. Wir sind unbefriedigt. Es fehlt uns etwas. Wir fühlen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und wir als Menschen, jetzt rede ich ganz allgemein, wir versuchen, dieses Vakuum auszugleichen. Das ist ganz natürlich. Als Beispiel, wenn die Beziehung zu Gott fehlt, dann versuchen Menschen es auszugleichen durch verschiedenste Sachen. Manche durch einfache Vergnügungen, Beschäftigung und was weiß ich, und andere wieder mit Okkultismus, mit Esoterik, mit Suchtmitteln, Drogen, Alkohol, was auch immer. Ja? Diese Beziehung zu Gott, die fehlt, es ist ein Vakuum in unserem Herzen und wir versuchen das irgendwie auszugleichen, diese Leere auszufüllen. Und wisst ihr, was interessant ist? Auch unsere Kinder fühlen es, wenn die Beziehung zu den Eltern nicht in Ordnung ist. Die spüren das. Und die versuchen es dann auch auszugleichen. Wie machen sie das? Naja, bei Kleinkindern ist es dann vielleicht ein Quengeln und Schreien, ein Unzufriedensein. Ihr habt wahrscheinlich beobachtet, so Kleinkinder, die dann sich plötzlich komplett daneben benehmen, ja, die suchen dann die Aufmerksamkeit der Eltern oder die Aufmerksamkeit der Menschen an sich, wenn man sie komplett außer Acht lässt. So, das äußert sich so ein bisschen in so einer Form. Aber wenn die Kinder größer werden, dann äußert sich das vielleicht in Zornausbrüchen, in Ungehorsam, in Beleidigungen und so weiter, weil die Beziehung zu den Eltern fehlt, eine gute, richtige Beziehung. Und ich glaube, sehr viele Probleme würden wir einfach vermeiden, auch Probleme, die man in der Zeit hat, wo die Kinder in der Pubertät sind, Natürlich machen die Kinder da was mit. Ihr Körper stellt sich um. Es ist ein Stück weit normal, dass sie Grenzen ausreißen, dass sie, ich nenne es mal sehr positiv, anders sind wie sonst. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Probleme in der Pubertät einfach davon entstehen, dass die Eltern die Beziehung zu den Kindern nicht gepflegt haben, keine richtige Beziehung zu ihnen haben. Und dann äußert sich das in verschiedenen Ausbrüchen. Also gute, richtige Beziehungen sind elementar für unser ganzes Leben. Und wir wollen betrachten, was ist eine gute, eine richtige Eltern-Kind-Beziehung? Wie ist sie eigentlich aufgebaut? Wie ist sie aufgebaut? Ich möchte anfangen von der Grundlage. Die Grundlage für eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist Liebe. Die Grundlage für eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist Liebe. Warum ist es Liebe? Ist das überhaupt biblisch? Ist es nicht strenge Autorität, Gehorsam? Ich glaube sehr wohl, dass es biblisch ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und Mensch auch Liebe ist. Und wir müssen von Gott lernen. Lernen, wie baut er seine Beziehung zu uns auf. Und die Grundlage seiner Beziehung zu uns ist Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ja? Er hat die Welt geliebt für uns. Aus Liebe gab er uns seinen Sohn. Und auf dieser Liebe ist unsere Beziehung zu ihm aufgebaut. Das ist die Grundlage. Nicht Autorität, nicht Strenge, nicht Gesetz, sondern Liebe. Und ich möchte auf keinen Fall missverstanden werden. Das heißt nicht, dass wir keine Regeln brauchen. Das heißt nicht, dass wir keine Autoritäten brauchen. Also eine anti-autoritäre Erziehung, das ist ja auch so eine Methode, so eine Weltanschauung, die vor allem, die jetzt zwar vielleicht auch schon abnimmt, aber andererseits auch wieder aufkommt, ja, ist eine Weltanschauung, das ist nicht die biblische Sicht der Dinge. Das wäre unbiblisch, denn die Bibel spricht natürlich von Autoritäten, spricht natürlich von Regeln, Geboten und Verboten. Aber die Grundlage, das Fundament, die Basis, auf der wir unsere Beziehung zu den Kindern aufbauen müssen, ist Liebe. Kinder müssen sich bei uns zu Hause geliebt und geborgen fühlen. Sie müssen sich bei uns zu Hause sicher fühlen. Und das muss die Atmosphäre unserer Familie sein. Und ich glaube, wir können nicht früh genug damit beginnen. Ja? Es gibt Studien, die besagen, dass Kinder schon im Mutterleib verschiedene Dinge wahrnehmen. Ja, wahrscheinlich kann man sagen, dass es mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. Sie nehmen die Gefühle der Mutter wahr. Sie nehmen wahr, wenn sie gestresst ist, wenn sie angespannt ist. Sie nehmen es wahr, wenn sie gewisse Neigungen verspürt. Sie nehmen andererseits auch die Liebe wahr, die sie hat. Und ihre Freude, ihre Zufriedenheit. Und schon im Mutterleib nehmen sie unbewusst wahr, ob sie gewünscht oder ungewünscht sind. Und schon da nehmen sie somit wahr, ob die Welt okay ist oder ob das purer Stress ist. Ich glaube, dass wir schon hier anfangen sollten, Liebe und Geborgenheit zu vermitteln. Die Bibel spricht dann weiter von der Geborgenheit der Kinder an der Mutterbrust. In Psalm 22, Vers 10, wir wissen, dass der Psalm 22 ein Leidenspsalm Jesu Christi ist, ja? Ein prophetischer Psalm eigentlich. Aber ich möchte diesen Vers trotzdem hier zitieren, und zwar aus der Menge-Übersetzung. Da heißt es so: Ja, du bist es, der mich der Mutter gelegt in den Schoß, mich sicher geborgen an meiner Mutter Brust. Und diese Geborgenheit, die können wir von Anfang an den Kindern vermitteln, mitgeben. Und von Anfang an ihnen schenken. Und mit zunehmendem Alter ist es natürlich so, dass es eine immer größere Herausforderung wird, Liebe im Alltag mit den Kindern auszuleben. Das kann eine Herausforderung sein, weil der Alltag nicht immer leicht ist, weil Verschiedenes vorkommt, ja. Wenn das Kind aufsteht und ist nicht ausgeschlafen, aus welchem Grund auch immer, und es kommt aus ihrem Zimmer raus und du siehst es an, dann weißt du genau, das wird kein schöner Morgen mehr. Ja, da ist Stress vorprogrammiert, schon allein, weil sich das Kind nicht ausgeschlafen hat. Ganz normal. Wenn Kinder stur sind wie ein Bock und auf keinen Fall heute noch ihre Hausaufgaben erledigen wollen und machen wollen, dann ist es anstrengend. Wenn ihnen das Essen, das auf dem Tisch schmeckt, aber so gar nicht zusagt, ja, wenn das wieder mal nichts gewesen ist und wenn die Kleidung, die man gestern gemeinsam ausgesucht und gekauft hat, heute mega hässlich ist und total unbequem, dann ist es eine Herausforderung. Dann ist es eine Herausforderung. Es sind viele Alltagssituationen und. Aber wisst ihr, Liebe geben bedeutet auch nicht, das haben wir auch heute Nachmittag so ein bisschen schon angerissen, Liebe geben bedeutet ja nicht, dass wir immer nur das Köpfchen streicheln von den Kindern, ja. Und wir müssen die Kinder erziehen, heißt es in der Schrift, wir müssen ihnen Grenzen aufzeigen, wir müssen Regeln aufstellen, wir müssen auch konsequent sein im Einhalten der Regeln. Aber im Gesamten, die Atmosphäre des Hauses, im Gesamten sollten die Kinder spüren, sie sind geliebt. Sie sind von ihren Eltern geliebt. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, je mehr wir als Christen, als Kinder Gottes diese Liebe bei Gott tanken, diese Geduld uns erbeten, die wir im Alltag einfach brauchen, desto mehr können wir diese Atmosphäre der Liebe im Alltag vermitteln. Also es ist auch wieder von uns abhängig, wie wir bei Gott auftanken, diese Liebe, damit wir diese Liebe auch weitergeben können. Liebe ist die Grundlage, das Fundament. Aber die Bibel zeigt natürlich auch uns die andere Seite, die Autorität, die Eltern besitzen sollten. Wir haben gelesen hier, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, ehre deinen Vater und deine Mutter, habe Respekt vor ihnen, weil deine Eltern deine allererste Autorität sind und auch die allerhöchste, denen du gehorsam sein sollst, außer Gott versteht sich. Ja? Und an die Eltern heißt es, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf. Und man kann auf verschiedene Weise dieses Aufziehen machen. Und genau deswegen, weil es verschiedene Wege dazu gibt, sagt der Apostel Paulus zuvor, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist sehr vielsagend. Betrifft auch die Mütter. Aber die Väter vielleicht mehr. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Mir hat es ganz gut gefallen, wie ein christlicher Pädagoge das ausgedrückt hat, und ich möchte das so wiedergeben. Wenn wir über die Autorität sprechen, vom biblischen Standpunkt aus, sagt er, dann unterscheiden wir zwischen zwei Begriffen. Zwischen Macht, Autorität und Beziehungsautorität. Macht und Beziehungsautorität. Und wir sollten uns hinterfragen, worauf baut unsere Autorität auf? Auf Dominanz, Macht, Herrschaft über die Kinder oder auf die Beziehung, Annahme, gegenseitige Achtung? Und dann auch hinterfragen, wie wirst du von deinen Kindern wahrgenommen? Welche Art der Autorität herrscht in deinem Hause? Die Machtautorität, sie arbeitet natürlich, kennen wir alles, ja, mit Kontrolle und Druck. Die Beziehungsautorität dagegen mit Wertschätzung und Vertrauen. Also bei der Machtautorität ist es so, dass im Hause eine bestimmte Ordnung herrscht, aus Angst vor der Strafe. Nur aus Angst vor der Strafe. Und wenn es im Hause so ist, dass auf jede Kleinigkeit, ich spreche jetzt wiederum nicht davon, dass es ausgeschlossen ist, aber dass auf jede Kleinigkeit eine unverhältnismäßig hohe Strafe den Kindern zukommt, dann ist es Machtautorität und nicht Beziehung. Dann übe ich einfach meine Macht aus, weil ich in diesem Moment einfach der Stärkere bin, rein physisch. Und ich sage so, so, so und nicht anders. Und wehe dir, und das Kind weiß, wehe mir, so und nicht anders. Es fällt mir schwer, es richtig auszudrücken. Bei der Beziehungsautorität ist es so, dass man mehr miteinander redet. Dass man den Kindern erklärt, was sie falsch machen. Dass man Regeln aufstellt, dass man die Konsequenzen aufzeigt, dass man natürlich auch konsequent ist. Wir haben einerseits auch die Tendenz dahin, dass Eltern nicht konsequent genug sind und alles einfach schleifen und durchgehen lassen. Ja? Und dann sind es wirklich so Kinder, die auf dem Baum sitzen, obendrauf, und die kommen dort nicht runter und der Vater kann sich kaputt reden. Das ist die andere Seite. Ja? Aber was ich meine ist wirklich Macht- und Beziehungsautorität, dass wir uns einfach hinterfragen auch, unsere Motive auch hinterfragen. Ja. Das heißt nicht, dass wir die Kinder nicht züchtigen sollen, nicht gewisser Ungehorsam auch eine gewisse Konsequenz hat. Und ich glaube, und damit greife ich so ein bisschen auch die Frage auf von heute Mittag, ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist von Kind zu Kind. Es gibt Kinder, die brauchen, die kriegst du einfach nur mit Worten. Es ist ihnen Strafe genug. Und das müssen wir als Eltern sehen und erkennen, dass wenn das Kind jetzt auch noch körperlich bestraft wird, Das bricht ihr komplett das Herz oder ihm. Und es gibt natürlich andere Kinder, die brauchen dann mal auch ein bisschen strengere Verfahren, sage ich mal. Die betteln ja förmlich darum. Und auf einmal, wie wir uns am Tisch unterhalten haben, sind es goldene Kinder. Wie umgedreht. Ja, die betteln darum und dann auf einmal ist alles gut. Aber ihr versteht, was ich meine. Wir dürfen nicht, aus meiner Sicht ist es so, dass diese Strafe oder Zucht, also die Rute, das muss eine absolute Ausnahme bleiben. Das ist das Allerletzte, wenn nichts mehr hilft. Und das Kind auf gar nichts anspricht. Wobei viele Eltern machen es sich leicht und das ist ihr Standard. Das ist die Erziehungsmethode. Erledigt. Wir haben erzogen, wir haben öffentlich gesehen gute Kinder, die sind immer gehorsam, alles wunderbar. Ihr Lieben, das sollte kein Standard sein. Die Bibel lehrt das nicht. Sie lehrt uns, dass wir eine Beziehung zu den Kindern aufbauen, dass wir mit ihnen reden. Sie lehrt uns so zu handeln, wie Gott mit uns handelt. Vielleicht dazu, weil es passend ist, ein Beispiel aus meiner Kindheit. Es ist mir heute Nachmittag gekommen, als ich so zuhörte. Es ist so, dass mein Vater auch immer der Ansicht war, dass die Rute das allerletzte Mittel sein muss. Und er hat viel mit uns gesprochen. Und ich weiß, ich war damals, und es gibt Momente, die vergisst du einfach nicht, die vergisst du dein Leben lang nicht. Ich war damals wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, zwischen 8 und 10 Jahre alt. Und ich bin dann mit einem Freund oder Cousin, besser gesagt, der älter war als ich, sind wir dann einfach mal in die Stadt gegangen, ne? Ohne jemanden zu fragen und ohne jemandem was zu sagen. Ja, der war älter, der war, glaube ich, 13 oder so, damals schon. Und ja, dann sind wir einfach mal losmarschiert. Und das war damals in Zelenograd. Es war schon vom Berlinschick ein Stück weg in die Stadt. Und hat lange gedauert, einen ganzen Tag. Und wir sind dann abends nach Hause gekommen und ich schon mit einem Poch in den Herzen. Ist ja klar. Na, und ich komme nach Hause und weiß genau, jetzt gibt's wirklich was. Jetzt gibt es richtig Ärger. Jetzt gibt es eine Tracht Prügel, weil alles andere wäre unrealistisch, ja. Und dann bin ich reingegangen und so. Und interessanterweise, die Eltern haben es natürlich gleich angesprochen und ein bisschen geschimpft und so, ja. Und auf einmal schickt mich der Vater weg in mein Zimmer. Und ich denke, okay, jetzt kommt es dann, ne? Jetzt ist es endgültig vorbei. Und dann holt er mich vom Zimmer wieder zurück und ich weiß noch genau diese Situation. Die haben gerade Kraut eingemacht, ihr wisst ja noch. Ja, er sitzt auf dem Stuhl, hat so einen riesen Hobel vor sich und schiebt da das Kraut hin und her, das dann in so einen Behälterfass rein. Das ist wie gestern, das bleibt. Und er sagt, setz dich mal hier hin. Und ich setze mich daneben. Und er beginnt. ohne Prügel, ohne irgendwas. Er hat mir ins Herz geredet. Ich saß da, ich habe geheult. Es war die allerhöchste Strafe. Ich habe keine Prügel bekommen, aber ich vergesse den Moment nie mehr. Und was ich nicht vergesse, ist die Vergebung des Vaters, die Verschonung in dem Moment, weil ich richtig Angst hatte. Und wir wissen, dort in Russland galten noch ein bisschen so andere Gesetzmäßigkeiten. Ja. Dort war es nicht verboten zu strafen. Aber das war diese Beziehungsautorität. Du hast einen Respekt bekommen vor ihm, der nie mehr gewichen ist. Und ich glaube, das müssen wir tun, ihr Lieben. Wir müssen uns darin üben, mit unseren Kindern zu reden, auch besonders die Väter, weil viele halt vielleicht auch ein Problem haben mit Erklärungen, mit Zureden und so. Ja. Vielleicht liegt es uns auch nicht so. Aber es wirkt viel mehr und es wirkt besser. Wie gesagt, von Kind zu Kind und von Situation zu Situation abhängig. Aber es wirkt besser. Und dieser christliche Pädagoge, der sagt dann auch weiter, Machtautorität hat Erfolg. Sie hat Erfolg. Du kannst immer mit einer Strafe drohen und es funktioniert wunderbar. Aber dieser Erfolg, der ist relativ kurzfristig, so circa 10 Jahre. Pi mal Daumen, 10 Jahre, je nach Kind, hält der Erfolg. Und wenn die Kinder dann älter werden, verlieren die Eltern mehr und mehr die Kontrollmöglichkeiten. Und die Kinder haben dann komischerweise auch nicht mehr so viel Angst vor den Eltern. Und die Eltern, die dann auf Machtautorität aufbauen, die sehen dann, wie ihnen die Kontrolle entgleitet. Die sehen das förmlich. Und dabei gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Reaktionen. Die einen werden noch strenger, noch gesetzlicher und setzen fast schon mit brachialer Gewalt ihren Willen durch. Und die anderen lassen es komplett schleifen. Es lohnt sich nicht, fertig aus. Und deswegen, also Machtautorität ist kurzfristig erfolgreich, aber auf Dauer ist es einfach zum Scheitern verurteilt. Die Beziehungsautorität, sie ist anstrengender. Sie ist wesentlich zeitintensiver. Wir müssen viel mehr dafür arbeiten und tun als Eltern. Aber es ist die höchste Chance, dass die Kinder dann Werte verinnerlichen, die wir ihnen mitgeben. Und später aus eigenem Entschluss nach biblischen Werten und Prinzipien leben. Es hat einen langfristigen Erfolg. Und wisst ihr, bei der Machtautorität ist die Botschaft vielfach so, ich bin der Vater, ich bin okay und du bist das Kind, du liegst falsch. Hauptsache, die Kinder sind gehorsam, ganz gleich auf welche Kosten. Bei der Beziehungsautorität ist die Botschaft eigentlich die, wir sind beide okay. Du und ich, wir machen beide Fehler. Du und ich. Und deswegen lass uns wieder zusammenfinden. Lass uns wieder zueinander finden. Bei der Beziehungsautorität ist das authentische Leben wichtiger als der Schein, den wir nach außen wahren müssen. Oder wollen, als das, was andere über uns denken. Hier achten wir viel mehr darauf, dass wir den Kindern ein Vorbild sind und durch Vorbild erziehen. Denn denkt einmal drüber nach, hat nicht Jesus es genauso gemacht mit seinen Jüngern? Na klar, er hat mit ihnen gesprochen, viel geredet, viel unterwiesen, viel aufgezeigt und ist als ein Vorbild vorangegangen. Und diese Art der Erziehung müssen wir lernen und anwenden. Wie gesagt, noch einmal, das heißt nicht, dass es für Kinder keine Konsequenzen geben muss, wenn sie ungehorsam sind. Aber wir wollen doch lernen, nüchtern zu bewerten, welche Konsequenzen es hat. Ja. Und mit Einsicht arbeiten, mit Einsicht mit den Kindern arbeiten und es uns nicht zu einfach machen, es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn wir merken, dass wir falsch liegen, dann dürfen wir uns bei unseren Kindern auch entschuldigen. Ich kann mich an einen Fall erinnern mit unseren Kindern, wo ich komplett daneben lag mit meiner Strafe. Und ich musste um Vergebung bitten. Nicht nur bei Gott, auch bei dem Kind. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, dann leben wir Ehrlichkeit vor und zeigen denen, wir sind auch nicht vollkommen, wir sind auch nicht perfekt, wir machen auch Fehler, wir wollen es gut machen, wir wollen gemeinsam weitergehen. Und die Kinder merken, die Eltern lieben mich. Es geht ihnen nicht darum, mich zu bestrafen. Es geht ihnen nicht darum, ihren Willen durchzusetzen, sondern sie suchen mein Bestes. Also Autorität. Der zweite Gedanke, die Grundlage ist die Liebe. Autorität ist von der Bibel gelehrt, aber keine Macht, sondern Beziehungsautorität. Und ich möchte auf den dritten Gedanken eingehen. Was fördert eine gute Eltern-Kind-Beziehung? Die Gefahr, diese gute Beziehung zu seinen Kindern nicht aufzubauen oder auch wieder zu verlieren, ist wirklich groß. Und je älter die Kinder werden, desto größer wird diese Gefahr. Das merken wir bei unseren Kindern, wie wichtig es ist, je älter sie werden. Die sind jetzt 9 und 14. Du merkst es, wie viel wichtiger es wird, dass du zu denen eine gute Beziehung hast. Und die Gefahr, diese Beziehung gar nicht aufgebaut zu haben in den jungen Jahren, als sie klein waren, oder auch wieder gerade beim Übergang von Kindesalter in die Teenagerzeit, diese Gefahr ist enorm groß. Und deswegen sollten wir als Eltern dauerhaft an einer guten Beziehung zu den Kindern arbeiten. Und deswegen lasst uns ganz kurz betrachten, was fördert eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Wir haben schon heute Morgen gehört das Stichwort Zeit. Und das ist auch der erste Gedanke bei mir. Der erste Gedanke, der mir überhaupt gekommen ist, als ich drüber nachdachte, Zeit, eine gute Beziehung braucht einfach Zeit. Ohne Zeit gibt es keine Beziehung. Da gibt es vielleicht Regeln, vielleicht Gesetze, vielleicht Gebote und Verbote, aber keine Beziehung. Wir müssen Zeit investieren und diese Zeit, die darf uns einfach nicht zu schade sein. Ja, weil wir so viel zu tun haben und wir sind beschäftigt und alles. Aber wenn wir eine gute Beziehung haben wollen, brauchen wir Zeit. Wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben wollen, brauchen wir Zeit. Wir müssen uns diese Zeit nehmen, um mit Gott, diese Beziehung zu Gott und mit Gott zu pflegen. Wenn wir eine gute Beziehung in der Ehe haben wollen, brauchen wir auch wieder Zeit. Und genauso verhält es sich mit den Kindern. Ich denke, besonders sichtbar oder so richtig deutlich wurde es mir, als unsere Kinder noch klein waren. Bei den Kleinen sieht man manche Dinge so richtig auf Anhieb. Ja? Und da war es so, als sie klein waren und ich dann eine ganze Woche lang beschäftigt war mit Arbeit und dann Vorbereitung vielleicht für den Sonntag und so weiter. Ich hatte in der Woche überhaupt keine Zeit für die Kinder. Dann habe ich gemerkt, es ist eine gewisse Entfremdung eingetreten. Ich habe gefühlt, da ist eine Barriere zwischen dem Kind und mir. Das braucht mich gar nicht so. Das sucht mich auch gar nicht so. Und wenn ich mir dann einen Nachmittag Zeit genommen habe und mit den Kindern irgendwas gemacht, gespielt habe, was weiß ich, dann hast du auf einmal gemerkt, du bist der gute Vater. Du bist der beste Freund. Und das Kind öffnet sich natürlich wieder. Es ist ja ein kleines Kind, das merkt ja gar nicht, was bei ihm entsteht. Aber ich als Erwachsener merke, da ist eine Barriere. Und wenn ich wieder Zeit mir nehme für mein Kind, öffnet es sich mir. Und du gewinnst es wieder auf einmal. Und wisst ihr, diese Zeit, die brauchen wir, um mit den Kindern zu reden. Ich glaube, dass diese Kommunikation sehr wichtig ist im Alltag, um gemeinsam zu beten, zu lesen, nicht nur formell, nicht nur einfach irgendwas durchgelesen und gebetet und alle gehen ins Bett. Natürlich ist es auch unterschiedlich. Im Alltag kann die Zeit fehlen und dann ist es auch mal so. Aber was ich sehr wertvoll finde, wenn man dann mal Zeit hat, zum Beispiel an einem Samstagmorgen oder Abend oder wie auch immer, ja, dass man dann auch die Kinder zu Wort kommen lässt. Dass man Fragen stellt. Wie haben Sie das verstanden? Was denken Sie, wo dieses Wort im Alltag anwendbar ist? Und dann fangen sie an zu erzählen und ja, hier war das und da war jenes und so weiter. Und die diskutieren gerne mit und es entsteht tatsächlich innerhalb der Familie ein geistliches Gespräch und eine geistliche Atmosphäre. Und wenn du im Anschluss betest, merkst du das an den Gebeten der Kinder, wie gefüllt sie sind. Also nicht nur so rein formhalber, sondern lasst uns das mit Leben einfach füllen. Und gemeinsame Aktivitäten, klar. Ich denke, jede Familie muss sich da finden und jeder muss da selber schauen, was man gemeinsam machen kann. Was mir wichtig wurde seinerzeit, ich habe mal eine Predigt gehört und da hat der Prediger erwähnt, eine Methode, die mir bis dahin neu war, dass man mit jedem einzelnen Kind Einzelzeit verbringt. Und das ist aufgegangen bei mir und er hat dann sogar von Regelmäßigkeiten gesprochen, ja, dass man zum Beispiel einmal im Monat oder einmal in 2 Wochen oder wie auch immer. Ich muss ehrlich gestehen, das klappt bei mir nicht. Aber trotzdem versuche ich, so oft es geht und wenn es, ja, auch Zeit zu verbringen mit jedem einzelnen Kind. Ich glaube, das ist auch für Väter besonders wichtig. Und ich merke das auch, wie das die Beziehung zueinander stärkt. Da gibt es verschiedenste Dinge, die man miteinander machen kann, ja. Letztes Mal war es so, dass ich mit unserer Kleinen ins Restaurant gegangen bin. Zu zweit. Ins chinesische Restaurant. Und Wir machen das ab und zu mit der ganzen Familie oder so, ja. Und hier habe ich gesagt, weißt du was, wir fahren zu zweit hin, du und ich. Und die war komplett aus dem Häuschen und ist dann auf dem Weg, hat mich zugetextet von oben bis unten, ja, du merkst. Und dann sagt sie, Papa, weißt du was, das hast du noch nie mit mir gemacht. Das ist das allererste Mal. Und zum Schluss waren wir zu Hause, es war vorbei, komplett anderes Thema, keine Ahnung, ich sitze auf dem Sofa, sie kommt her, umarmt mich und sagt, ich liebe dich. Und du merkst einfach, sie brauchen das. Und dann natürlich auch wieder unterschiedlich, das eine Kind mehr, das andere weniger, jeder reagiert ein bisschen anders, aber du merkst, wie gut es ihnen. Also diese Zeit einfach sich zu nehmen bei Möglichkeit. Was fördert diese Eltern-Kind-Beziehung? Ganz stark fördert es, wenn wir versuchen, wenn wir lernen, auf die Sprache unserer Kinder einzugehen. Also jedes Kind ist ja individuell und jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Ja? Jedes Kind nimmt auch gewisse Dinge anders war, ja, und es ist für jeden etwas anderes wichtiger und ausschlaggebender. Ich weiß nicht, wer kennt von euch das Buch Die fünf Sprachen der Liebe? Einige, ja, da gibt es auch die fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Und dort, finde ich, wird wirklich gut erklärt, dass jedes Kind seine Sprache hat. Das, was ihn besonders anspricht, ich möchte das nur mal wiederholen. Die einen spricht Lob und Anerkennung besonders an. Ja? So, da ist, und wir haben so ein Kind. Das ist ihre Sprache der Liebe. Und du musst wirklich nur ab und zu sagen, das hast du gut gemacht. Und die ist motiviert bis zum Umfallen. Du siehst das Glück aus den Augen springen. Es ist wirklich so, wenn du die Sprache der Kinder gefunden hast und du wendest es so ab und zu an, du merkst, die Kinder sprechen darauf an. Eine andere Sprache wäre ungeteilte Aufmerksamkeit, Zeit. So ein Kind haben wir auch. Wir haben zwei verschiedene Kinder. Zärtlichkeit ist auch so eine Sprache. Und diese Sprachen werden erklärt, können ja auch gemischt sein, ja, Geschenke oder Gefälligkeiten, Liebesdienste, etwas für das Kind auch zu tun, ja. Bei manchen ist das die Sprache, auf die es besonders reagiert. Und ich möchte einfach wirklich sagen, lasst uns den Schlüssel suchen zu unserem Kind, den Schlüssel zu dem Herzen unserer Kinder. Lasst uns dafür uns nicht zu schade sein. Es lohnt sich. Wir haben das besonders gemerkt, wie unterschiedlich die Kinder sind, als die Stella geboren wurde und dann, keine Ahnung, 1-2 Jahre alt war, also so, dass sie einiges schon verstehen konnte. Und ich natürlich als erfahrener Vater einer 5-jährigen Tochter, ja, habe gedacht, das, was bei ihr funktioniert, funktioniert bei der zweiten natürlich auch. Und ich habe auf die gleiche Art und Weise versucht, diesem Kind etwas beizubringen und habe gemerkt, du sprichst gegen eine Wand. Das kommt überhaupt nicht an. Die reagiert gar nicht drauf. Und da habe ich verstanden, es funktioniert so nicht. Es geht nicht nach Schema F. Du hast Kinder und los geht's. Wir müssen suchen. Noch etwas, was die Eltern-Kind-Beziehung fördert, ist, wenn wir das Vertrauen der Kinder gewinnen. Das Vertrauen der Kinder gewinnen. Hier möchte ich sagen, sei ein Freund deiner Kinder, sei gleichzeitig aber Vater und Mutter. Autorität. Das ist so ein ganz schmaler Grat. Die Kinder müssen wissen, dass sie mit dir nicht umspringen können wie mit einem Kumpel auf der Straße. Gleichzeitig müssen sie wissen, eigentlich bist du ihr bester Freund, weil kein anderer für dein Kind das Wohl so im Auge hat wie du. Und das müssen sie spüren, erkennen. Gewinne das Vertrauen deiner Kinder. Da müssen wir auf die Probleme der Kinder eingehen, auf ihre Bedürfnisse, ihnen zuhören, erzählen lassen, wie ihr Tag war. Ich habe ja 2 Töchter und deswegen keine Probleme, mir was erzählen zu lassen. Es kann sein, dass es bei den Söhnen schwieriger ist. Ja, aber manchmal ist es so, dass sie nicht von selber erzählen. Meistens komme ich nach Hause und es sprudelt gerade so raus, was alles gewesen ist den ganzen Tag. Aber wenn es nicht so ist, dann frage ich nach, wie war euer Tag? Was habt ihr erlebt in der Schule? Wie ist die Arbeit gelaufen? Welches Thema macht ihr gerade in Mathematik durch? Lasst uns sich ein bisschen interessieren für das, was die Kinder tun und was ihren Alltag beschäftigt. Hinterfragen. So, dass wir wirklich zu ihrer Vertrauensperson werden. Zu der Vertrauensperson, zu der sie kommen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Wenn irgendwelche Probleme auftreten. Und ich glaube, dass auch hier gilt, in dieser Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung gilt, dieses Wort, weinet mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Anteil haben an der Freude der Kinder und mit ihnen auch trauern bei ihren Problemen, bei ihren Schwierigkeiten. Wir hatten so einen Fall, dass unsere Tochter für sie ein traumatisches Erlebnis hatte. Und sie hat wirklich nur geheult und ist dann in ihr Zimmer hochgegangen und hat dort weiter geweint und so weiter. Und mir haben die Worte gefehlt. Ich wusste, du musst dir irgendwie beistehen, aber wie? Und ich bin dann hochgegangen, ich habe einfach mitgeweint. Es war eine Situation, ich konnte ihr mit Worten nicht helfen. Ich habe sie umarmt und habe mit ihr geweint. Und als wir uns ausgeweint haben, konnten wir wieder reden. Und sie kommt dann nach unten, alle Probleme sind gelöst. Ist ein anderer Mensch. Freut euch mit den Freunden, Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Lasst uns einfach Anteil haben am Leben unserer Kinder. Und ein letztes. Ich glaube, das ist der größte Wunsch und die größte Aufgabe, die wir als Eltern haben, dass wir die Kinder zur Beziehung mit Gott führen. Dass wir mit unserer Beziehung denen vorleben und sie Verlangen bekommen, aus dieser Beziehung heraus eine Beziehung mit dem lebendigen Gott und dem Vater aller Väter einzugehen. Zeige durch dein Leben, dass eine Beziehung zu Gott das Wichtigste ist. Wir haben heute von Prioritäten gesprochen, dass es die höchste Priorität hat. Und ich zitiere hier noch einmal diesen christlichen Pädagogen, den ich schon zitiert hatte, und wandle es vielleicht nur ein bisschen um und sage, eine gute Beziehung zu den Kindern, eine gute Eltern-Kind-Beziehung hat die höchste Chance, dass unsere Kinder gute Werte verinnerlichen und dann aus eigenem Entschluss nach biblischen Werten und Prinzipien leben. Weil wir ihnen die Beziehung vorgelebt haben, gezeigt haben, dass es einen Wert hat, dass das das Höchste ist, dass das das Beste ist. Lasst uns an der Beziehung zu den Kindern arbeiten. Und vielleicht merkt der eine oder andere, dass es nicht so klappt im Alltag, dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren vielleicht könnte oder sollte. Aber wisst ihr, da haben wir als Christen doch auch einen unschätzbaren Vorteil. Wir können alles zu Gott bringen. Wir können ihm sagen, Herr, hilf mir, meine Beziehung zu meinem Kind so herzustellen, wie es nach deinem Willen ist, wie es dir wohlgefällt. Und dass mein Kind einmal eine Beziehung zu dir findet. Hilf mir darin. Und Gott wird uns helfen. Er hat es verheißen. Er will es tun. Und ich wünsche, dass er jedem von uns Gelingen dazu schenkt. Amen.